lekker kopje koffie, zeg.
Waar is mijn kopje koffie?
Zullen we een kopje koffie drinken?
Lekker kopje koffie.
Kopje koffie, de Nederlandisch-Flemische Bücherpodcast.
Und dazu begrüße ich Sie sehr herzlich. Mein Name ist Bettina Baltscheff und ich bin heute mit Fien Feldmann verabredet. Wir möchten über ihr Buch Xerox sprechen. Es ist 2023 auf Niederländisch unter demselben Titel erschienen. Die Übersetzerin Christina Brunnenkamp hat es für den Hansa Verlag ins Deutsche übertragen und es kam in diesem Jahr pünktlich zur Leipziger Buchmesse heraus, wo die Niederlande und Flandern gemeinsam Gastland waren. Hartelijk welkom, herzlich willkommen Fien Feldmann zu unserer Podcast-Reihe. Kopje koffie.
Dankjewel.
Dankeschön.
Ja, Fien Feldmann, wir haben uns verabredet beim Letterenfonds hier in Amsterdam, eine Stiftung, die sich um die Förderung der Literatur in den Niederlanden kümmert. Wir sitzen in einem Wintergarten, um uns herum wird gearbeitet, da wird telefoniert, da werden Lesungen organisiert. Also wir sind mittendrin im Geschehen. Und bevor wir über Ihr Buch sprechen, stelle ich immer allen Autorinnen und Autoren eigentlich dieselbe Frage. Wie halten Sie es mit dem Kaffee? Trinken Sie viel davon oder weniger? Welche Variante mögen Sie am liebsten vom Kopje Koffie?
Ich trinke meinen Kaffee schwarz. Ich finde es sehr belangreich.
Ich trinke meinen Kaffee schwarz. Ich finde es sehr wichtig, den Tag damit zu beginnen. Also wenn ich keinen Kaffee am Morgen trinke, bin ich nicht wirklich gut gelaunt. Ich bin deshalb auch froh, dass wir hier mit einem Tässchen sitzen.
Also Kopje. Ja.
Ja, wir haben auch natürlich sofort eine Tasse Kaffee bekommen. Ja, Sie wurden 1990 in Leeuwarden in den Niederlanden geboren. Sie haben Literaturwissenschaften studiert, als Literatur- und Theaterkritikerin gearbeitet. Zunächst waren Essays und Kurzgeschichten von Ihnen erschienen, nun also Ihr erster Roman und auch darüber werden wir noch sprechen. Wie und wo schreiben Sie denn? In einem Büro, an einem Schreibtisch oder ganz woanders?
Ich schreibe in einem kleinen Zimmer bei mir zu Hause. Ich habe also mein eigenes, nun ja, Büro würde ich es nicht nennen. Es ist wirklich eher ein Zimmer, aber da schreibe ich vor allem. Und manchmal bin ich zu Gast in einer Residenz, dann schreibe ich dort.
Und brauchen Sie dann Ruhe oder kann es für Sie auch ein bisschen trubelig sein oder machen Sie sich Musik an? Wie ist das, wenn Sie anfangen zu schreiben?
Ich finde es schon schön, wenn es eher ruhig ist. Nur ab und zu mache ich mir Musik an, unter einem Kopfhörer. Das passt vor allem dann, wenn ich Notizen ausarbeite. Das ist eine etwas langweilige Arbeit. Wenn ich meine handgeschriebenen Notizen abtippe, dann schalte ich sehr lebendige Musik ein, damit ich schön schnell arbeiten kann. Aber wenn ich wirklich nachdenken muss, also wenn ich mitten im Prozess bin, dann habe ich es am liebsten still.
Ja, dann hätten Sie es am liebsten still. Hier ist es nicht ganz still. Hier gibt es noch eine Grundschule nebenan und die Kinder sind gerade im Hof. Also wir erleben auch während des Interviews das lebendige Amsterdam. Ja, Fien Feldmann, in Xerox hat Ihre Protagonistin gar keinen Namen und niemand in diesem Buch hat einen Namen. Aber wir erfahren, dass es eine junge Frau ist, die uns von ihrem Arbeitsalltag in ihrem Büro erzählt. Und dort hat sie eine besondere Beziehung, nämlich zu einem Drucker der Firma Xerox. Können Sie uns etwas mehr über diese ungewöhnliche Freundschaft erzählen?
Naja, diese junge Frau, die inderdaad geen naam heeft.
Naja, diese junge Frau, die in der Tat keinen Namen hat, ich nenne sie einfach immer die Hauptfigur, sie ist ziemlich einsam. Sie sitzt alleine in einem kleinen Büro mit dem Drucker. Sie kann sich nur schwer in Beziehung zu ihren Kollegen setzen. Das hat viel mit ihrer Herkunft zu tun, mit dem Ort, an dem sie aufgewachsen ist. Und da, in diesem kleinen Büro, sitzt sie also mit dem Drucker und fängt irgendwann an, mit ihm zu sprechen. Am Anfang noch so, dass man denken könnte, sie redet eigentlich mit sich selbst und der Drucker steht da nur zufällig. Aber schließlich wird es tatsächlich eine Beziehung mit dem Gerät.
Aber letztendlich wird das doch wohl echt eine Relation mit der Maschine.
Und zu Beginn des Buches bekommt sie eine Nachricht, dass ein Paket geliefert wurde an das Büro, aber sie weiß gar nicht, an wen und wo dieses Paket abgegeben wurde. Wir kennen das, wir sind nicht zu Hause, das Paket wird irgendwo abgegeben, normalerweise erfahren wir, wo. In diesem Fall ist es unklar und ihre Protagonistin macht sich auf die Suche. Wofür steht denn dieses Paket?
Das Paket, ja, das ist natürlich ein heel alledaags Mysterium.
Das Paket, ja, das ist natürlich ein ganz alltägliches Mysterium. Wenn man nicht mehr weiß, ob man etwas bestellt hat oder nicht und es wird trotzdem etwas geliefert. Ich wollte da eine Art Spannungsbogen herstellen, der zugleich sehr unbeholfen und klein ist und auf den die meisten Menschen nicht so reagieren würden, wie sie das in dem Buch tut. Für sie ist es nämlich eine enorme Tour, eine Art epische Unternehmung, bei der sie bei allen möglichen Geschäften vorbeigehen muss, um herauszufinden, ob das Paket vielleicht dort abgegeben wurde. Das wird sehr detailliert erzählt. Für sie ist es ein sehr großer Auftrag, was viel über ihren mentalen Zustand aussagt. Sie ist nämlich eine vergleichsweise ängstliche Person, die schnell nervös wird und nicht unbedingt der Welt gewachsen ist, wie sie sich gerade darstellt. Also das Paket selbst ist nicht wirklich eine Metapher für etwas Größeres, aber die Suche nach dem Paket sagt sehr viel über die Hauptfigur aus. So wollte ich den Lesern zeigen, wie sie in der Welt steht und wie sie sich darin bewegt, nämlich sehr langsam, sehr reflektiert. Sie denkt eigentlich über jeden Schritt nach, den sie macht.
Sie denkt eigentlich nach über jeden Schritt, den sie setzt, so ungefähr.
Damit wir hören, wie Ihr Buch auf Niederländisch klingt, würde ich Sie bitten, uns mal ein Stückchen vorzulesen. Die deutsche Übersetzung haben wir uns dann vom Hörbuch geborgt, das bei Speak Low erschienen ist. Da wird es von Maria Wördemann eingelesen.
Terug naar de zoektocht naar mijn pakket. Nadat ik heb geaccepteerd dat ik het gezoekgeraakte pakket vandaag niet zal lokaliseren, wandel ik traag naar mijn werk en installeer me in mijn kantoortje. Ik zal hier kalmeren mijn mislukte missie te boven komen. Ik ga naast mijn printer zitten. De machine staat op de tafel waaraan ik werk. Het is een typisch kantoorapparaat, een lomp, vierkant instrument. Ik leg mijn wang tegen zijn rechterzijkant, glad geruststellend kunststof. Hij staat op standby. Mijn energie wordt geabsorbeerd door het apparaat. De elektrische signalen uit mijn zenuwstelsel worden door hem begrepen.
Zurück zu meiner Paketsuche. Nachdem ich akzeptiert habe, dass ich das vermisste Paket heute wohl nicht mehr lokalisieren werde, spaziere ich langsam zurück und gehe in mein Büro. Hier werde ich mich beruhigen und von meiner misslungenen Mission erholen. Ich setze mich neben meinen Drucker. Das Gerät steht auf dem Tisch, an dem ich arbeite. Es ist ein typischer Büroapparat, eine sperrige und würfelförmige Maschine. Ich schmiege meine Wange an seine rechte Seite. Glatter, beruhigender Kunststoff. Er steht auf Standby. Meine Energie wird von dem Gerät absorbiert. Die elektrischen Signale meines Nervensystems werden von ihm verstanden. Als mein Herzschlag sich gerade normalisiert hat und ich mich von meinem Drucker losgerissen habe, kommt mein Marketingkollege herein. Marketing trägt Schuhe, die immer wie neu aussehen. In letzter Zeit wirkt er erschöpft, hat Ringe unter den Augen. Aber er trägt einen Bart, wie alle Männer seines Alters in dieser Stadt, und das lenkt von seinem müden Blick ab. Der Bart bedeckt die Hälfte seines Gesichts, wodurch man nicht echt sagen kann, ob er gut aussieht oder nicht. Bei Männern ist selbst das unansehnlichste Gesicht noch durchaus akzeptabel, wenn sie sich nur lang genug nicht rasieren. Dieser Kollege, der immer so klingt, als hielte er alle anderen für dumm, fragt, ob er heute vielleicht auch mal kurz den Drucker benutzen dürfe und ob ich ihm dann das eine oder andere erklären könne. »Du bist schließlich die Expertin«, sagt er. »Klar«, ich gebe mir Mühe zu lächeln. »Aber erst nach 3, wenn das hier«, ich zeige auf einen Papierstapel auf meinem Schreibtisch, »durchgejagt ist.« Eine Lüge, denn dieser Stapel braucht nicht bedruckt zu werden. »Selbstverständlich«, sagt mein Kollege nachdrücklicher als nötig, »deine Arbeit geht vor.« Das tun 2 meiner Kollegen, und ich hasse sie alle beide. Sie tun so, als sei meine Arbeit, der am schlechtesten bezahlte Job in diesem Büro, vom Putzpersonal abgesehen, wichtiger als ihre. Sie machen diesen exquisiten Scherz jedes Mal, wenn sie mich sehen, sodass ich Lust habe zu sagen, »mach dich mal locker, Marketing.« Aber wenn ich das täte, würde Marketing, der monatlich 1.700 Euro netto mehr verdient als ich, einen unbefristeten Vertrag und eine Hypothek hat, Verständnislosigkeit heucheln. »Wieso? Ich finde das, was du tust, einfach wirklich super wichtig. Du bist das Bindeglied zum Kunden und für die Abläufe unentbehrlich. Wenn wir dich nicht hätten, dann irgendwas Pseudophilosophisches, während ich irgendwas Selbstironisches. Dadurch würde alles nur noch schlimmer, denn auf so eine Bemerkung, ganz gleich wie abscheulich sie ist, kann ich schwerlich antworten: Quatsch, meine Arbeit ist extrem eintönig und könnte auch von einem Roboter erledigt werden. Denn dann würde er sagen: Oh, vielleicht solltest du mal mit HR sprechen. Und mir danach wochenlang Links zu Artikeln über Bore-Out schicken mit Titeln wie »What if your job doesn't challenge you?« und in der Betreffzeile stünde »Interessant« oder »Lektüre« mit einem grinsenden Brillen-Emoji dahinter. Das hält er wochenlang durch, bis ich in einem schwachen Moment kurz meinen Zynismus vergesse und glaube, dass er tatsächlich mein Bestes will. Und dann schlägt er zu. Wenn dann die nächste geisttötende Tätigkeit im Büro ansteht, wie Einkaufen oder Interviews für Marktforschungszwecke, sagt er vor aller Ohren: Hey, mein Name, vielleicht ist das ja eine coole neue Herausforderung für dich.
Ja, wir tauchen also sehr tief ein in die Geheimnisse eines Druckers und wir erfahren etwas über den Büroalltag, wo die junge Frau mit ihrem Job nicht sehr ernst genommen wird. Sie ist diejenige, die sich ja um die Post kümmert und um den Drucker. Die anderen dagegen in dem Büro, wir erfahren nicht genau, was es für ein Büro ist, aber es ist, man erkennt schon einige Dinge wieder, die tun, als ob sie sehr, sehr wichtig sind, aber eigentlich sind sie es doch auch nicht, oder?
Ja, die Kantorwereld, die wilde ich graag beschreiben, alhoewel es inderdaad eigentlich helemaal niet per se over dat kantoor zelf.
Ja, diese Bürowelt wollte ich gern beschreiben, auch wenn es eigentlich gar nicht um das Büro an sich geht. Man weiß tatsächlich nicht und die Leser erfahren es wirklich nicht, was die Kollegen tun. Auch sie selbst findet es überhaupt nicht wichtig. Es geht ihr vielmehr um ihre Beziehung zu dem Drucker. Mich hat diese Bürowelt interessiert, diese Hierarchie, die dort hergestellt wird, die sehr künstlich ist, aber an die sich doch jeder hält, ganz automatisch. Wenn man diese Schwelle eines Büros übertritt und man dort arbeitet, hat man sofort seinen Platz. Der steht schon für dich bereit, der ist schon für dich erfunden worden. Und sie ist jemand, die sich darin überhaupt nicht wiederfinden kann. Sie ist die Mitarbeiterin für den Kundenservice, sie druckt nur Briefe aus, steht am unteren Ende der Karriereleiter und hat auch wenig Ehrgeiz. Das passt so gar nicht in die Kultur dieser Firma, dass man nicht produktiv sein will, dass man nicht befördert werden will, dass man per se nicht viel Geld verdienen möchte. All diese Dinge machen sie zu einer seltsamen Person, zu einer Außenstehenden. Ihre Kollegen verstehen sie nicht und sie versteht die auch nicht. Dass diese Distanz bleibt, wollte ich mit dem Setting zeigen.
Und das wollte ich graag in diesem Setting wieder nach vorne bringen.
Obwohl die Menschen da ganz unterschiedlich agieren, kann man schon sagen, sie sind alle auf der Arbeit, sie sind am Arbeiten. Und das ist ja ein Thema, was gar nicht so häufig, glaube ich, in Gegenwartsromanen beschrieben wird. Da geht es ja viel um Selbstverwirklichung und um Liebe, um Tod, um Leidenschaft, was auch immer. Aber Arbeit, ganz schlichte Arbeit, was hat Sie an diesem Thema interessiert?
Ja, ich finde es schon seltsam, dass Literatur sich so wenig damit beschäftigt. Denn es ist natürlich etwas, das einen enormen Einfluss auf den Lebensinhalt hat. Sehr viele Menschen verbringen 40 Stunden in der Woche in einem Büro. Also ich finde es gerade sehr interessant, da auch kritisch hinzuschauen. Denn was erzählt uns diese Arbeitswelt eigentlich darüber, wie unsere Gesellschaft strukturiert ist? Ich finde, es erzählt uns sehr viel. Außerdem mag ich selbst Büroromane gern. Wenn wir nur an Voskoil denken, das ist natürlich ein sehr berühmtes Vorbild. Ich finde es einfach interessant, denn es sagt sehr viel über gesellschaftliche und politische Überzeugungen aus, die in so einer Welt Gestalt bekommen.
Ja, das Thema der Arbeit, und Sie haben es ja auch gerade schon ein bisschen beschrieben, es gibt in diesem Büro, in dem wir uns bewegen, in Ihrem Roman auch bestimmte Hierarchien und die Protagonistin ist eigentlich auf der untersten Ebene dieser Hierarchie. Sie geht eigentlich arbeiten, weil sie arbeiten muss, weil sie Geld braucht. Und sie hat das Gefühl, bei den anderen ist es nicht unbedingt so, weil sie auch eine andere Herkunft haben. Es geht auch um Herkunft dieser Menschen, denen man da begegnet. Und das wiederum ist ja dann doch ein wichtiges Thema in der Literatur. Es wird viel über Herkunft geschrieben. Was hat Sie persönlich an diesem Thema gereizt?
Ja, ich würde sehr gerne schreiben eigentlich über...
Ich wollte sehr gern über das Thema Klasse schreiben und darüber, wie sich die auch im Arbeitsleben fortsetzt. Weil man denken könnte, ach, diese Hauptfigur hat sich doch eigentlich herausgekämpft. Sie ist von einem schlechten Viertel in einer Provinzstadt in ein, naja, auch schlechtes Viertel, aber immerhin in der Hauptstadt gezogen. Sie ist in die Hauptstadt gezogen und arbeitet in einem hippen Büro. Man könnte auf den ersten Blick und recht oberflächlich denken, die hat sich von ihrer Herkunft losgeeist. Aber es stellt sich heraus, dass das in ihrem inneren Leben, denn dieser Roman besteht fast komplett aus ihrem inneren Leben, also da stellt sich heraus, dass das nicht so ist. Sie ringt noch immer sehr damit, wie sie sich zu dieser neuen Welt verhalten soll, in die sie sich begeben hat und die so ganz anders ist als die, aus der sie kommt. Was das nun mit mir als Autorin zu tun hat, also ich bin auch an so einem Ort aufgewachsen, schon anders als sie, es ist wirklich Fiktion, aber ich habe mir natürlich Dinge aus meinem eigenen Leben geborgt. Vor allem das Viertel, in dem ich aufgewachsen bin, ähnelt dem Viertel, in dem sie aufgewachsen ist, sehr. Und das ist wirklich, ich würde fast sagen, ein anderes Universum als mein Leben jetzt. Der Unterschied und vor allem das fehlende Bewusstsein anderer Menschen in dieser Welt, die sich nicht vorstellen können, dass so etwas existiert, das ist manchmal schwierig. Aber für mich auch sehr interessant zu sehen, wie andere Menschen darauf reagieren und wie ich selbst damit umgehe. Im Fall meiner Hauptfigur ist es so, dass sie damit überhaupt nicht umgehen kann. Sie ist überhaupt nicht flexibel. Sie muss noch sehr viel verarbeiten. Das stellt sich in dem Roman heraus.
Ja, und in der zweiten Lesepassage erfahren wir auch etwas über die Erzählerin, über ihre Herkunft. Es liest wieder Maria Wördemann.
Ich habe mich noch nicht getraut, meinem Chef zu sagen, dass ich das Paket nicht gefunden habe. Aber zum Glück kontrolliert mich niemand. Ich meine, natürlich wird überprüft, ob die Briefe rechtzeitig verschickt werden. Aber womit ich meinen Arbeitstag fülle, kümmert niemanden. Wegen des Druckergeräuschs habe ich ein eigenes Büro. Das hilft. So kann mir niemand auf den Bildschirm gucken. Manchmal surfe ich ein bisschen im Internet. Ein schlechtes Gewissen habe ich deswegen nicht, denn ich bekomme Mindestlohn, von dem ein Betrag fürs Mittagessen einbehalten wird. Was, wenn ich an einem anderen Ort aufgewachsen wäre? Irgendwo in einem anderen Teil des Landes. Irgendwo an einem stehenden Gewässer. Irgendwo mit einem kleinen Boot. Was, wenn ich reich gewesen wäre? Dann würde ich diesen Job jetzt nicht machen. Dann wäre mir nicht im Traum eingefallen, dass es einen Job wie diesen überhaupt geben könnte. Vielleicht habe ich, ohne es zu merken, einen enormen Mangel an Selbstvertrauen. Selbstvertrauen, das ich von vornherein gehabt hätte, wenn ich reich gewesen wäre. Dabei sollten eigentlich gerade reiche Leute von Selbstzweifel geplagt werden. Gerade sie sollten sich fragen, das Stipendium in New York, das Praktikum bei dieser Kultureinrichtung, die Doktoratsstelle, den Master an der Kunsthochschule, habe ich das wirklich verdient? Aber das fragen sie sich nicht, denn das kennen sie von klein auf nicht anders. Abgesehen vom Führerschein mit 18 sind das unter anderem folgende Dinge: Klavierunterricht, Klavier im Haus, gute Bücher, Wintersporturlaube, sich heimisch fühlen in teurem Interieur, die ungeschriebenen Regeln darüber, wie laut man sprechen darf und wie man sich bei Tisch benimmt, die richtige Aussprache des Wortes Chor, das Wissen, was eine Hypothek ist, wie sinnvolle Geldanlage funktioniert, eine Freundin, ein Familienmitglied oder eine Bekannte mit dem Namen Emma, Schach, Etikette, Sprichwörter, die richtigen Fernsehprogramme, Vertrautheit mit klassischer Musik, wann man siezt oder duzt, grammatikalisch korrekter Sprachgebrauch, welche Sorte Alkohol und welche Sorte Alkoholismus akzeptabel sind. Dass man sich auf einen bestimmten Stuhl nicht setzen darf, denn der ist Design oder aus einem edlen Material. Wie man ein Weinglas hält. Dass es unhöflich ist, sich anderer Leute Bücherregal genauer anzusehen. Tennisregeln. Und weil man all diese Dinge weiß, wird man sich nie in seinem tiefsten Innern fragen, ob man irgendetwas eigentlich verdient hat. Es ist natürlich. Und man ist kein schlechter Mensch. Man ist gegen die Ungleichheit in der Welt. Man findet, dass jeder dieselben Chancen verdient. Man ist eine redliche Person. Natürlich ist man das, denn so ist man erzogen. Doch die subtilen, immer größer werdenden Implikationen dieser ungleichen Verteilung entgehen einem. Man denkt, dass diese mit der Zeit kleiner werden statt größer und meint daran nichts ändern zu können, weil das System nun mal so ist. Vielleicht schlummert in meinem Unterbewusstsein ein Minderwertigkeitskomplex, den ich nie loswerde, weil ich mich für meine Familie schäme und den Akzent, den ich früher hatte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der Tennisregeln kennt, diesen Job machen würde. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Jedenfalls habe ich alle Zeit der Welt, um in meinem kleinen Büro über diese Dinge nachzudenken, während mein Drucker stockend Briefe in 8 Blattstapeln druckt, während das Gerät Papier schluckt und ausspuckt, während es versucht, die Natur im A4-Format in Reih und Glied zu zwingen. Ich finde es übrigens traurig, wie schnell alle den Drucker im Stich lassen, sobald er Probleme hat, dass niemand noch etwas mit ihm zu tun haben will. Sogar der Techniker kommt nur sehr widerwillig. Haben Sie schon die Treiber gelöscht und neu installiert? Tiefer Seufzer.
Finn Feldmann, an einer Stelle schreiben Sie einen kurzen, aber wie ich finde, sehr wichtigen Satz. Besitz bedeutet also Belastung. Und dieser Satz könnte eigentlich von Marie Kondo stammen, die ja möchte, dass wir alle unsere Wohnung leer räumen. Aber bei ihrer Erzählerin sieht das ganz anders aus, weil sie hat ja gar keinen Besitz oder ganz wenig. Ich persönlich nehme ja die Niederlande schon als sehr wohlhabendes Land wahr, das sich auch ungern eingesteht, dass es nicht allen Menschen gleich gut geht. Sie haben es gerade schon ein bisschen angedeutet. Wie ist Ihre Haltung dazu? Ist das ein Thema, diese Ungleichheit, Besitz als Belastung? Das klingt sehr esoterisch, aber eigentlich kann man den ja nur aussprechen, wenn man Besitz hat, oder?
Ja, im Buch wird dieser Satz von einer Frau ausgesprochen, die davor sagt, wie viel jährlichen Unterhalt ihr Segelboot verbraucht. Und dann sagt sie, aller Besitz ist Belastung. Man sollte annehmen, das ist so ein Marie Kondo-Satz, aber ich sehe es als etwas Größeres. Ich denke nämlich tatsächlich, dass es so ist. Meine Hauptfigur hält einen ganzen Monolog darüber. Ja, wenn du reich bist, dann musst du auf einmal deine Sachen versichern. Dann musst du auf einmal ein Schloss an deiner Tür anbringen. Du musst den Garantievertrag von diesem und jenem aufheben und du musst den Wohnungsmarkt im Blick haben, denn dein Haus muss natürlich an Wert zulegen und so weiter und so weiter. Wenn man ein Auto hat, muss man nach dem Benzinpreis schauen und ob es hinter der Grenze teurer wird. Also all diese Dinge zählt sie auf, um dann festzustellen, ja, aller Besitz ist Belastung. Gewissermaßen erzählt sie sich selbst damit, dass es einfacher und leichter ist, wenn man nicht so viel Geld hat und nicht so viel Besitz. Denn dann ist man eigentlich ein freierer Mensch.
Und damit hat sie ja nicht ganz Unrecht.
Das denke ich selbst auch. Es ist manchmal sehr schwierig, denn wenn man sehr viel Besitz hat und sehr viel Kapital, dann will man das auch schützen. Das kann jedoch auch für sehr viel Angst sorgen und dafür, dass man sich von der Außenwelt abschließt und niemandem mehr vertraut. Denn vielleicht wird man ja beraubt, um es mal ganz simpel auszudrücken. Also ich halte das einfach für einen sehr interessanten Gedankengang. Ich würde nicht sagen, dass ich hundertprozentig damit einverstanden bin, aber es kommt natürlich irgendwo her, wenn es um mich selbst geht und wie ich mich dazu verhalte. Ich denke schon oft, aller Besitz ist Belastung. Und was die Ungleichheit in den Niederlanden betrifft, die wird zum Glück in den letzten Jahren immer mehr thematisiert und das ist auch nötig. Denn die Niederlande haben immer dieses Image gehabt, sie wären ein sehr egalitäres Land. Und wenn Menschen das weiterhin von sich selbst annehmen, dann sehen sie auch nie irgendwo ein Problem. Dabei gibt es ganz sicher unterschiedliche Klassen in den Niederlanden. Die Niederlande sind eine Klassengesellschaft, in der die Mittelklasse sehr groß ist. Deshalb ist es für einige Menschen einfach, das zu ignorieren. Also ich bin schon froh, dass da mittlerweile etwas mehr Dringlichkeit erkennbar wird. Ich weiß allerdings nicht, ob ich sehr viel Hoffnung habe, dass sich da viel ändert in politischer Hinsicht oder so. Aber ich denke, dass die soziale Ungerechtigkeit in den Niederlanden auf jeden Fall zu groß ist. Und das ist schon etwas, was ich auf meine eigene Art versuche anzusprechen. In meiner Arbeit, in diesem Buch, aber auch zum Beispiel in den Essays, die ich schreibe.
Wir haben schon ein bisschen angedeutet, wo die junge Frau herkommt, die da erzählt. Und die hat natürlich eine Familie. Und einmal schreiben sie sehr lapidar: Meine Mutter fragt nicht, wie es mir geht. Oma fragte früher auch nicht, wie es ihr ging. Und die Mutter meiner Oma fragte meine Oma das auch nie. Also wir haben es mit einem Elternhaus zu tun, wo nicht gesprochen wird. Was hat das für Auswirkungen auf die Erzählerin?
Sie macht eigentlich deutlich, dass sie nicht die einzige Person ist, die dieser Tradition der Schweigsamkeit folgt. Dass es in ihrer Familie ganz normal ist, nicht zu fragen, wie es einem geht und auch nicht viel Interesse füreinander zu zeigen. Wodurch man natürlich auch Dinge aus der Familie und dem sozialen Umfeld lernt und mitbekommt, wovon man sich nicht so einfach lösen kann. Das hat auf die Hauptfigur den Effekt, dass alles in ihr bleibt. Zum Beispiel machen die Dialoge in diesem Buch oft den Eindruck, als ob sie zwar mit jemandem spricht, aber gleichzeitig das Entgegengesetzte denkt. Ein großer Teil des Buches ist ein einziger innerer Monolog. Man befindet sich also komplett in ihrem Kopf und sie befindet sich auch komplett in ihrem Kopf. Denn wenn man nicht lernt, Dinge einfach auszusprechen und anzusprechen, beginnt man schließlich mit einem Drucker zu reden, zum Beispiel.
Eigentlich rede ich mal gegen einen Printer praten, beispielsweise.
Ja, genau. Man hat das Gefühl, dass die Erzählerin Trost bei einer Maschine findet. Was gibt ihr denn dieser Drucker, was ihr die Mitmenschen nicht geben?
Also, so ein Drucker wird doch oft gehasst, weil Drucker schnell kaputt gehen und Leute sich oft über einen Drucker ärgern. Deshalb ist ein Drucker in dieser Hinsicht auch eine Art Außenseiter unter den Maschinen. Wie die meisten Geräte sollte doch auch ein Drucker das Leben leichter machen, außer wenn das Papier ständig stecken bleibt und so weiter. Ich denke, dass sie sich von ihm auf eine Art gesehen fühlt, wie sie es bei anderen Menschen nicht erfährt. Ja, wie sie es eigentlich bei Menschen generell nicht erfährt, aber bei diesem Drucker schon.
Und am Ende spricht auch der Printer. Er bekommt auch eine Stimme. Das ist eine sehr schöne Wendung. Und man erfährt nochmal eine andere Seite, weil sie jetzt plötzlich von außen gesehen wird, oder?
Ja, der Printer kriegt inderdaß auch eine Stimme und die
Ja, der Drucker bekommt eine Stimme und schaut sehr ruhig auf die Situation. Er kennt sie natürlich sehr gut, aber er sieht auch die Kollegen, die vorbeikommen. Dieser Drucker ist ein allwissender Erzähler, der weiß alles. Der sieht sie nicht nur, der liest auch ihre Gedanken und ist über alles informiert. Das brauchte ich, um einmal aus ihrem Kopf herauszutreten, um bestimmte Dinge in eine andere Perspektive zu bringen und bestimmten Erzählsträngen zu folgen. Denn sie ist ja selbst keine vertrauenswürdige Erzählerin, weil sie viele Dinge aus ihren Ängsten heraus interpretiert. Ich brauchte jemanden, den Drucker also, der alles aus der Distanz erlebt und dem Leser erzählt, was eigentlich passiert ist.
Und dann an den Leser erzählt, was eigentlich ist gebeurt.
Ein sprechender Printer und eine junge Frau, die ein bisschen einsam ist, aber in ihrem Kopf sehr, sehr viel bewegt. Ein schöner Roman von Fien Feldmann. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Dankeschön.
Ja, und gern nenne ich nochmal die Details. Xerox von Fien Feldmann ist im Hansa Verlag erschienen. Das Buch wurde von Christina Brunnenkamp übersetzt. Das gleichnamige Hörbuch hat Speak Low herausgebracht. Und mein Name ist Bettina Baltscheff. Und wenn Sie und ihr Lust bekommen habt auf noch mehr Gespräche über Literatur aus Flandern und den Niederlanden. Dieser Podcast lässt sich natürlich bei allen einschlägigen Streamingdiensten abonnieren. Es gibt schon 30 Folgen, unter anderem mit Astrid Ruhmer, Chajas Ruters, Angelo Theisens und Anna Enquist. Für heute sage ich auf Wiederhören und tut ziens bei einer guten Tasse Kaffee und schöner Literatur aus den Niederlanden und Flandern.
Kopje Koffie, der niederländisch-flämische Bücherpodcast. Ein Projekt der Niederländischen Botschaft in Berlin und der Niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam in Kooperation mit Flanders Literature Antwerpen und der Vertretung von Flandern. Die Folge mit Fien Feldmann wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte im Auftrag der Niederländischen Botschaft Berlin 2024. Moderation und Übersetzung Bettina Baltscheff.
Das Voice-Over wurde von Nora Decker eingesprochen. Die Textlesung von Maria Wördemann stammt aus dem gleichnamigen Hörbuch Xerox von Fien Feldmann, das im Speak Low Hörbuchverlag in Koproduktion mit dem Südwestrundfunk erschienen ist.